sein kann?
Ja, zum ersten Mal. Außer Erwin habe ich bis jetzt noch niemanden gekannt, aber das wird sich ja in diesen Tagen jetzt ändern. Wie gesagt, ich komme von Buchholz und ich soll auch von den Geschwistern in Buchholz ganz herzlich grüßen. Noch zwei, drei Sätze zu mir, bevor wir zum Thema kommen. Wie ihr hört, komme ich aus der Schweiz, aber der Schall trügt. Ich bin nicht Schweizer. Ich bin einfach wohlgelittener Ausländer in der Schweiz. Meine Frau ist Schweizerin, unsere Kinder sind alle Schweizer, aber ich bin Ausländer in der eigenen Familie, aber schon so lange in der Schweiz, dass die Schweizer selber nichts merken. Die denken, ich sei ein Schweizer. Wir wohnen in Arbon am Bodensee, aber ich bin gebürtig Finne, aber durch Umstände schwedischer Staatsbürger. Und wenn jemand hier ist, der Schwedisch kann, dann freue ich mich, mich mit ihm zu unterhalten. Also das ist meine Muttersprache. Wir begannen vor etwa 20 Jahren, da, wo ich jetzt noch wohne, also in Arbon am Bodensee, mit Gemeinde. Wir waren zuerst nur zwei Familien und kaum hatten wir angefangen, waren nur noch meine Frau und ich allein. Wir haben fast den Mut verloren, aber doch nicht den Mut verloren. Und nachher hat die Gemeinde doch angefangen zu wachsen. Wir waren dann einmal 12, ein Dutzend alles so, und dann einige Jahre ging es kaum vorwärts. Und nachher haben wir erlebt, wie innerhalb von 3 Jahren sich die Gemeinde zweimal, dreimal verdoppelt hat. Dann waren wir plötzlich zwischen 40 und 50. Und die meisten, die dazu kamen, also durch Bekehrung, Menschen, die Christus fernstanden. Wir haben nachher auch Zeiten selbstverschuldet der Schwierigkeiten gehabt, der Stagnation oder des Rückgangs. Aber wir können sagen, dass seit einigen Jahren, ja, seit 2, 3 Jahren irgendwie merkt man, dass das Wort zu greifen beginnt an den Herzen der Geschwister und irgendwie ist, man merkt, jetzt ist wie Zuversicht, es geht vorwärts. Wir sind inzwischen so etwa gut 60 Erwachsene, recht viele Kinder, Jugendliche. Nun, ich selbst bin seit 9 Jahren im vollzeitlichen, übergemeindlichen Lehr- und Verkündigungsdienst. Ich mache jetzt also das vollzeitlich, was ich vorher nebenberuflich tat. Gut, so viel zu mir und jetzt wollen wir miteinander das Matthäusevangelium aufschlagen. Nun werden heute noch nicht dazu kommen, Texte zu studieren. Aber wir werden das Matthäusevangelium als Grundlage nehmen für unser Thema. Und ich habe das Thema so umschrieben, Zusammenleben in der Gemeinde. Wir könnten auch sagen Gemeindeleben. Wir haben einleitend ein Lied gesungen. Wenn wir das, was dieses Lied ausdrückt, das ist ja das Gebet, das der Herr uns lehrt in Matthäus 6. Wenn wir das, was dieses Gebet ausdrückt, beten. Und wirklich im Glauben beten. Und so leben, wie dieses Gebet uns so leben lehrt. Mit diesem Glauben, mit dieser Ausrichtung, dann haben wir das Entscheidende kapiert. In jedem Gebet wird wirklich alles gesagt, was eigentlich das Leben eines Christen ist, wie der Christ lebt, wofür er lebt. Was die höchsten Ziele sind, worauf es ankommt. Und so hat das sehr gut gepasst, genau dieses Lied, dass wir das einleitend gesungen haben. Nun, ich will heute Abend beginnen, indem ich einen Überblick gebe über die Bergpredigt. Und dann werde ich morgen Abend dann Fortsetzung machen mit den Seligpreisungen. Wir wollen uns die Seligpreisungen ziemlich gründlich ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass das, was dort steht, was dort der Herr sagt, dass das wirklich den Ausschlag darüber gibt, ob wir das werden, was auch im Gebet ausgedrückt wurde, ein Licht in dieser Welt und ein Salz. Denn zuerst spricht der Herr eben in den Seligpreisungen vom Charakter derer, die zu seinem Reich gehören. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Und wir sind es genau insofern, als wir diese Eigenschaften haben. Das hängt direkt miteinander zusammen. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir das verstehen. Also heute Abend soll es um die Bergpredigt die ganze gehen, einen Überblick über die Bergpredigt, morgen dann die Seligpreisungen und übermorgen auch. Also zwei Abende über die Seligpreisungen und dann am Sonntagvormittag Matthäus 18 und dort geht es dann im engeren Sinn um das Zusammenleben im Reich. Nun, ich habe jetzt ein paar Mal Reich gesagt, vielleicht klingt das einigen etwas seltsam in den Ohren. Ich werde das natürlich schon noch mit einigen Sätzen begründen müssen, wieso ich so freimütig als Christ und als jemand, der wirklich davon überzeugt ist, dass die Versammlung des lebendigen Gottes eine einmalige Sache ist, aber dass ich trotzdem so freimütig vom Reich rede und dass wir zu diesem Reich gehören. Das werde ich noch mit einigen Sätzen begründen müssen. Das also wird der Inhalt dieser vier Vorträge sein. Alles also aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus spricht deutlicher als die anderen Evangelisten, aber natürlich nicht als einziger. Auch die anderen sprechen davon, von Jesus von Nazareth als dem König und er spricht von seinem Reich. Der König und sein Reich. Er hat sein Evangelium so aufgebaut, so gegliedert, dass er es an fünf großen Reden des Königs aufgehängt hat. Wie fünf Perlen an einer Schnur, fünf große Königsreden im Matthäus-Evangelium. Und die erste Königsrede, das ist eben die Bergpredigt. Und beachten wir, wie Matthäus diese Einheiten auch literarisch markiert. Wir müssen ja immer bedenken, dass die durch Gottes Geist inspirierten Schreiber, dass sie eben auch Schreiber waren. Sie waren nicht Schreibmedien. Der Geist Gottes macht uns ja nicht zu Medien. Der Geist Gottes schaltet unseren Verstand und unsere Fähigkeiten nicht aus, sondern er schaltet unseren Verstand erst richtig ein. Und so haben die Schreiber der biblischen Bücher ihren Verstand sehr gut gebraucht und die haben sich sehr gut überlegt, was sie schreiben, wie sie es formulieren. Genau das geschieht durch Inspiration. Wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen. Im Heidentum ist es so, dass man meint, wenn ein Mensch unter Gottes Wirkung stehe, dann sei er wie bewusstlos, eine Marionette. Dann falle er, wie Mohammed von sich sagt, auf den Rücken und brülle wie ein Fohlen und wisse nicht, wie ihm geschehe. Aber die Bibel lehrt uns, dass Menschen, die von Gottes Geist inspiriert waren, dass sie ganz klar waren, bei Bewusstsein, genau wussten, was geschah, was sie taten, was sie schrieben. Und so hat also Matthäus diese fünf Reden auch ganz deutlich bewusst markiert. Und zwar, indem er jedes Mal an der Ende einer solchen Rede so etwas wie einen Kehrreim hinsetzt. Und dieser Kehrreim lautet folgendermaßen, die erste Königsrede, Matthäus 5 bis 7. Und da steht, am Schluss dieser Rede, Matthäus 7, der Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da staunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Also dieser Satz, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Die zweite Königsrede steht in Kapitel 10. Das ist die Rede von der Aussendung der Jünger zu zweien. Zu zwei und zwei werden sie ausgesandt. Und diese Rede wird abgeschlossen wiederum mit folgendem Kehrreim. Matthäus 11, Vers 1. Es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. Die dritte Königsrede findet sich in Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, die dritte Königsrede, enthält 7 Gleichnisse. Es geht hier um Geheimnisse des Reiches dieses Königs. Und diese Rede wird beschlossen durch folgende Worte, Matthäus 13, Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Die vierte Königsrede ist das Kapitel 18. Dort spricht der König vom Zusammenleben seiner Untertanen im Reich, wie sie miteinander umgehen. Und diese Rede endet mit dem Satz, Kapitel 19, Vers 1, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Und dann folgt die fünfte Königsrede, das sind die Kapitel 24 und 25. Hier redet der König von der Vollendung seines Reiches, passenderweise am Schluss, wie sein Reich kommen wird und alle Reiche der Welt verdrängen wird. Matthäus 25, 24 und 25 und wieder diese abschließenden Worte, dieser Kehrreim 26, 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Diese fünf Reden, in diesen fünf Reden lehrt er die Jünger und lehrt er das Volk über sein Reich, das Reich. Nun, wir haben uns vielleicht so sehr gewöhnt daran, vom vielen Bibellesen, oder vielleicht haben wir überhaupt nie ein Empfinden dafür gehabt, was das für ein großartiges Thema ist. Und was sich mit diesem Ausdruck für Gedanken und Erwartungen und Hoffnungen verbanden bei den Zeitgenossen Jesu. Da kommt einer, tritt einer auf und sagt, jetzt ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel nahegekommen, das Reich. Das Reich, das die Propheten angekündigt hatten, in den glühendsten Farben beschrieben hatten. Ein Reich, in dem Frieden sein würde, Wohlfahrt, Gerechtigkeit, Leben, nichts Böses mehr sein würde. Wo die Blinden sehend, die Lahmen gehend und die Aussätzigen gereinigt würden. Ja, dieses Reich kommt mit Jesus von Nazareth. Nun hat der Herr gleich zu Beginn im Zusammenhang mit diesem Reich zur Buße aufgerufen. Matthäus 4, Vers 17. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, kehrt um. Und das muss sehr viele Zuhörer brüskiert haben. Die wussten gar nicht, wieso sagt er das? Wieso denn? Wieso umkehren? Was denn umkehren? Wir sind Juden. Wir sind das Volk Gottes. Der Messias kommt doch für uns. Das Reich ist doch uns gegeben. Wir sind doch unterwegs dahin. Da verläuft die Bahn und das Reich kommt. Was umkehren? Wie umkehren? Der Herr muss seinen Zeitgenossen klar machen, dass sie ganz anders werden müssen, als sie sind, dass sie umdenken müssen, umkehren müssen, dass sie völlig falsch liegen, ganz falsche Vorstellungen, ganz falsche Erwartungen haben, sich selbst in einem ganz falschen Licht sehen und entsprechend auch den Messias und sein Reich ganz falsch verstehen. Sie müssen umkehren. Sie müssen Buße tun. Tut Buße. Nun, das wird viele verwundert haben. Wenn wir dann diese Reden lesen, dann merken wir selbst, wenn wir den König reden hören, dass wir wirklich umkehren müssen. Wir müssen anders werden. Wir merken auch, dass wir von diesem Reich womöglich ganz falsch gedacht haben. Die Juden hatten ganz andere Vorstellungen von diesem Reich alles Jesus es verkündigte. Nun denken doch einige, es gibt Leute, die denken, ja, das Reich, das geht ja uns eigentlich nichts an. Wir sind ja die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das Reich, das ist doch für Israel. Nun gewiss sind das Ausdrücke, die sicher nicht beliebig verwendet werden. Gemeinde Gottes, Leib Christi, Reich Gottes. Aber wir werden, wenn wir das Neue Testament lesen, doch erkennen müssen, dass die Schreiber der neutestamentlichen Briefe, die Apostel, wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, dass sie auch zu Christen geredet haben über das Reich und davon gesprochen haben, dass sie zum Reich gehören und dass sie sich so verhalten sollen, bitte, wie es sich zu diesem Reich gehört. Ich will einige Stellen dazu lesen, die uns das deutlich machen. Im Römerbrief, in Römer Kapitel 14, spricht Paulus ein sehr schwieriges Problem an, das gerade das Zusammenleben in der Gemeinde betrifft. Römer 14. Da waren Leute von sehr verschiedenem Hintergrund in der Gemeinde. Ehemalige Juden waren Christen geworden, ehemalige Heiden waren Christen geworden. Und die hatten verschiedene Vorstellungen, auch verschiedene Traditionen und Sitten. Verschiedene Ansichten darüber, was man essen dürfe und was nicht, und was man trinken dürfe und was nicht, und welche Tage man geheiligt halten müsse und welche nicht. Und da war die Gefahr sehr groß, dass die Gemeinde über solche Fragen sich in die Haare geriet. Und da gibt Paulus einmal Erklärungen zu dieser Sache. Und dann sagt er in Kapitel 14, Vers 17, Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sagt der Christen. Wo es um das Gemeindeleben geht, sagt er, schaut, das Reich Gottes, da geht es nicht um Essen und Trinken, darum streiten wir nicht um solche Dinge. Das Reich Gottes ist etwas ganz anderes. Also er verwendet den Ausdruck Gemeinde und Reich Gottes hier austauschbar. Auch gegenüber den Korinthern. Den Korinthern muss er sagen, im ersten Korintherbrief, im Kapitel 4, es ist hier eine Rüge, wo er ihnen deutlich macht, dass ihr Verhalten sich nicht verträgt mit ihrer Zugehörigkeit zum Reich Gottes. 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Große Worte genügen nicht. Das Reich Gottes ist nicht große Worte, sondern Kraft. Oder im Kolosserbrief, dort sagt der Apostel Paulus, dass der Vater uns versetzt hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir gehören also zum Reich Christi. Reich. Und dann denken wir daran, was der Herr selbst sagt über den Eingang ins Reich. Wie geht man denn ein ins Reich? Durch neue Geburt. Johannes 3, Vers 3 und 5. Durch die Wiedergeburt sind wir ins Reich Gottes eingegangen. Und das zeigt uns auch, dass das Reich Gottes, das ist eine geistliche Sache. Das ist nicht einfach eine verwaltungstechnische Sache oder einfach der Bereich des christlichen Bekenntnisses, wenn so diffuse, seltsame Definitionen gegeben, die letztlich niemand versteht. Das ist für mich viel zu kompliziert. Aber das hier verstehen wir ganz unmittelbar. Der Herr sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht ins Reich Gottes eingehen. Das verstehen wir. Und wir sind wiedergeboren worden, das verstehen wir, das wissen wir, und seither gehören wir zum Reich Gottes. Das ist so einfach. Das versteht jeder. Johannes 3, Verse 3 und 5. Also das Reich Gottes ist eine Sache, die uns sehr viel angeht, denn wir gehören zum Reich Gottes. Ja, hoffentlich gehören wir zum Reich Gottes. Ich will zu keinem anderen gehören. Ja, der Herr sagt einiges über das Reich Gottes, das damals die Juden sehr überrascht hat. Ich will ganz knapp umreißen, was er in den fünf Königsreden Besonderes sagt, worum es jeweils geht. In der Bergpredigt, in der ersten Königsrede, dort ist das Hauptthema die Frage, erstens die Frage, was ist der Charakter derer, die zum Reich gehören? Was haben die für eine Art, für einen Charakter? Und das war für die Juden schon irgendwie ganz entlegener Gedanke, so etwas zu fragen. Die haben sich doch gesagt, ja, wir sind Juden, wir gehen dazu, fertig. Der Herr redet davon, dass die, die zu seinem Reich gehören, dass sie einen ganz bestimmten Charakter haben. Daran erkennt man sie. Schaut, so sehen die aus. Wer sind denn diese Seligen, die zu diesem Reich gehören? Und dann nennt er 8 Eigenschaften. Das sind die Seligpreisungen. Und dann sagt er uns auch in der Bergpredigt, wie man denn in dieses Reich hineinkommt. 3-mal steht dieses Wort eingehen ins Reich. Also in der ersten Königsrede geht es darum, wie sind die Leute beschaffen, die zu diesem Reich gehören, und wie kommt man in dieses Reich hinein. Das ist das Allergrundlegendste, wie es sich auch gehört in einer ersten Rede. Dort legt man den Grund. Dann die zweite Königsrede, Matthäus Kapitel 10. Dort geht es um die Frage, wie breitet dieses Reich sich nun aus? Denn Reiche, die wollen sich ja ausbreiten, die wollen größer werden. Alle Reiche wollen größer werden, kein Reich will kleiner werden. Gibt es also Ausnahmen? Sie haben irgendwann einmal gemerkt, wenn wir schön klein sind, dann lassen uns alle in Ruhe. Geht zwar nicht immer auf die Rechnung, aber manchmal geht sie auf. Die Eidgenossen haben das ja erlebt. Aber Reiche, die wollen, die haben es an sich, die wollen sich ausdehnen. Das Reich Gottes will sich ausdehnen, wird sich auch ausdehnen. Das Reich von König David hat sich auch ausgedehnt. Und das war ja so das Modellreich für die Juden. Das Reich von König David. Die Juden singen heute noch ein Lied. Chai, chai, Melech David, chai. Er lebt, König David lebt. Und dann denken sie irgendwie, ja, was sie dabei denken, weiß ich auch nicht. Aber auf alle Fälle ist David und sein Reich, das ist so wie das Muster für das große kommende Reich. Und wie wurde das Reich Davids groß? Ja, durch Kriege. Mit dem Schwert. Und jetzt redet hier der Messias von seinem Reich in Matthäus 10. Wie breitet sich sein Reich aus? Und das ist ganz einmalig. Nur dieses Reich breitet sich so aus, nicht durch das Schwert, sondern durch das Wort. Durch die Predigt des Wortes. Das ist etwas ganz Gewaltiges, etwas ganz Großartiges, absolut einmalig. Und das muss auch für die Juden ganz befremdend gewesen sein. Ja, wie soll denn das gehen? Dieses Reich breitet sich aus nur durch das Wort. Eine ganz fundamentale Wahrheit, die die Christen auch sehr bald vergessen haben. Dann die dritte Königsrede, Matthäus 13. Dort geht es um ein heilsgeschichtliches Problem, sagen wir es einmal so. Der König musste ja diese Erde und damit auch das Reich verlassen, das er mitgebracht hatte. Und in Matthäus 13 schildert der König den Gang des Reiches während seiner Abwesenheit. Das sind die Geheimnisse des Reiches. Denn das wollen wir auch wissen. Ja, wie soll denn das zugehen und was haben wir zu erwarten für die Zeit, während der König abwesend ist? Und dann kommt die vierte Königsrede, Kapitel 18. Etwas, das uns beständig jeden Tag, jede Woche angeht. Wie gehen die Angehörigen des Reiches miteinander um? Wie lebt man denn in diesem Reich? Das ist das Thema von Kapitel 18 der vierten Königsrede. Dann die fünfte Königsrede, die Endzeitreden des Herrn. Müssen wir denn ganz vergessen? Das haben ja dann einige auch gedacht und gesagt, die Gemeinde ist das Reich. ist eine andere extreme Richtung. Die sagt, die Gemeinde ist das Reich und damit basta und etwas anderes wird es nie geben. Also da wird nichts sein von einem messianischen Reich und Macht und Herrlichkeit und Glorie und Israel und all diese Sachen. Aber es stellt sich dann doch die Frage, ja, was ist denn jetzt mit diesen alttestamentlichen Weissagungen und Verheißungen über Israel und über den Messias und über Jerusalem und alle Nationen, die nach Jerusalem strömen? Dazu nimmt die letzte Königsrede Stellung. Kapitel 24 und 25. Hier sagt der König, dass sein Reich wirklich so kommen wird, wie es die Juden aufgrund des Alten Testamentes allein erwarteten, nämlich mit Macht, mit unwiderstehlicher Macht. Dann wird er sitzen auf seinem Thron der Herrlichkeit und alle Nationen werden sich um ihn versammeln müssen. Und er wird alle richten. Das Reich wird noch kommen in dieser Gestalt. Es ist wichtig, dass wir das auch sehen. Also auch nicht in diese andere Richtung extrem werden und solche extremen Lehren dann vertreten und sagen, die Gemeinde sei das Reich, die Gemeinde sei Israel, es gibt kein kommendes Reich, tausendjähriges Reich und so weiter, gibt es gar nicht. Ist alles schon da, nur geistlich zu verstehen. Nein, das Reich wird wirklich kommen, sichtbar. Der Herr sagt es, alle Menschen werden ihn sehen, wenn er kommt. Und alle Nationen müssen sich dann vor ihm versammeln. Und dann sitzt er da und dann richtet er alle Menschen, das was jetzt ja nicht geschieht, offenkundig nicht. Das also ist der Inhalt der fünf Reden des Königs. Und nun wollen wir uns der Bergpredigt zuwenden. Uns einen Überblick verschaffen heute Abend über die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5 bis 7. Matthäus Kapitel 5 bis 7. Wir lesen die 12 ersten Verse. Wenn Sie morgen wieder lesen, übermorgen wieder, das schadet gar nichts. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, sie auswendig zu lernen. Und da bekommt man wirklich Stoff zum Nachdenken. Wirklich. Matthäus 5, 1 bis 12. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Hier also haben wir den Charakter der Untertanen des Reiches und dann schließt sich direkt daran an der Auftrag der Untertanen des Reiches. Und das ist die Hauptaussage des ersten Kapitels. Das wird nachher nur an verschiedenen Einzelheiten verdeutlicht, was das bedeutet. Also Matthäus 5, das erste Kapitel der Bergpredigt, der Charakter und der Auftrag der Untertanen des Reiches. Lesen wir den Auftrag auch. Die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das also ist der Auftrag. Und das ist der Hauptgedanke eben des 5. Kapitels. Wir werden die übrigen Abschnitte noch kurz streifen. Habe ich versuche zuerst einen Überblick über die ganze Bergpredigt zu geben. Dann im Kapitel 6, dort geht es um die Frage, nach welchem Reich wollen wir denn nun trachten? Jetzt haben wir gehört, wie die beschaffen sind, die zu diesem Reich gehören, und was ihr Auftrag ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, nach welchem Reich. Kommen. Reich zu werden, angesehen zu werden. Das sind die beiden Dinge, die der Herr in Kapitel 6 anspricht. Ansehen bekommen, reich werden. Du kannst aber auch nach einem anderen Reich trachten, nach Gottes Reich. Und weißt du, was dann passieren wird? Dann wirst du all das bekommen, wonach du nicht trachtest. Das ist wie göttliche Ironie. Mich freut das immer. Wenn wir uns selbst verleugnen und unser Leben nicht lieben, dann bekommen wir ein schönes Leben. Ist wirklich so. Und wenn wir nicht danach trachten, angesehen zu werden und reich zu werden, sondern nach Gottes Reich trachten, dann gibt uns Gott all das, wonach wir nicht getrachtet haben. So wunderbar. Die Frage ist in Matthäus 6, nach welchem Reich wollen wir trachten? Was wollen wir anstreben? Und dann spricht er von solchen, die dastehen und beten, und die wollen nur, dass die anderen sie beten sehen, sie suchen also Ansehen. Nun, das ist als Beispiel jetzt für unsere Zeit nicht mehr so aktuell. Da wird keiner sich großes Ansehen einheimsen, wenn er sich auf den Markt stellt und fromm betet. Da denken Leute einfach, der ist ein Depp. Wir müssen für unsere Zeit einfach andere Beispiele nennen, was wir tun, um Ansehen zu bekommen bei den Leuten. Um gesehen zu werden. Um gerühmt zu werden von den Leuten. Und das andere, was der Herr anspricht, ist das Trachten nach irdischen Reichtümern. Das verstehen wir sehr gut. Trachten wir aber nach Gottes Reich, dann fällt uns all das zu, was wir Gottes Sorge sein lassen. Es ist übrigens auch wunderbar, wenn wir nach Gott und nach seinem Reich trachten und für dieses Reich leben, dann werden wir herrlich sorglos. Wir werden sorglos. Das ist eine großartige Botschaft. Nicht nur eine Botschaft, eine großartige Wahrheit. Wir müssen dann wirklich nicht sorgen, sagt der Herr. Was sorgt ihr euch? Trachte nach Gottes Reich. Und Gott sorgt dann für alles, alles. Das macht das Leben herrlich, sorglos und unbeschwert. Also das steht zur Wahl. Diese beiden Reiche. Kapitel 6. Und dann Kapitel 7. Jetzt wollen wir aber doch wissen, wie kommt man denn in dieses Reich hinein? Und so wird in Kapitel 7 diese Frage erörtert und beantwortet. Wie kommt man in dieses Reich hinein? Und der Herr gibt eine ganz einfache Antwort. Er sagt, ihr müsst darum beten. Bittet, dann werdet ihr es bekommen. Matthäus 7, Vers 7. Er nennt auch einige Fallstricke auf dem Weg. In Matthäus 7 nennt er einen besonderen Fallstrick auf dem Weg dahin. Er sagt, wenn du wirklich ins Reich eingehen willst, dann musst du auch lernen, Matthäus 7, nicht die anderen zu richten, du musst dich selbst richten. Und dann wirst du sehen, dass du so voller Bosheit bist, so hoffnungslos verdorben, dass es um dich so übel steht, dass dir nichts anderes übrig bleibt, als alles um Gott zu erbeten. Bitte, dann werdet ihr empfangen. So gehen wir rein ins Reich. Gut, das sind die großen Themen. Dann auch am Ende von Matthäus 7, der Eingang ins Reich, und dann am Ende des Kapitels sehen wir das leitende Prinzip des Reiches Gottes ist Gehorsam. Das leitende Prinzip des Reiches Gottes ist Gehorsam. Die Worte des Herrn hören und tun. Und mit einem Vergleich, zwei Häuser, der Vergleich ist uns bekannt genug, schließt er seine Rede ab. Also das ist der Inhalt der Bergpredigt, ganz knapp in einem Überblick zusammengefasst. Gehen wir jetzt durch einige Schritte oder gehen wir jetzt einige Schritte durch die Bergpredigt miteinander durch. Also zurück zu Kapitel 5. Der Herr beginnt damit, dass er uns den Charakter derer beschreibt, die zu seinem Reich gehören. Die nennt er die Glückseligen oder die Seligen, je nach Bibelübersetzung. Und dann eben der Auftrag, Verse 13 bis 16. Wir haben uns bei uns in der Gemeinde in Narbonne, das begann so vor etwa 3 Jahren, haben wir angefangen, so als Älteste zusammenzusitzen, auch andere Brüder, die zum Leiterkreis der Gemeinde gehören, und haben uns gefragt, woran liegt es, dass wir als Gemeinde so wenig Wirkung haben? Wirkung haben auf die Nachbarn, Wirkung haben auf unsere Umwelt. Woran liegt es, dass wir das gar nicht sind, was hier steht? Licht und Salz. Und wenn wir hier Matthäus 5 lesen, dann wird uns ein Zusammenhang deutlich. Wir werden in dem Maß Licht sein, wirklich leuchten, als wir so sind, wie Jesus die Untertanen seines Reiches beschreibt. Daran liegt es wirklich. Und daran führt kein Weg vorbei. Davon bin ich völlig überzeugt. Es ist nicht falsch, auch darüber nachzudenken, wie können wir es geschickter anstellen, dass er an die Leute herankommt. Das sollen wir auch tun. Aber das hier ist unverzichtbar. Und bevor wir darüber nachdenken, was wir alles anders tun müssen, müssen wir darüber nachdenken, inwiefern wir anders werden müssen. Wir müssen anders werden, wirklich anders werden. Und wir werden das dann morgen sehen, dass die Angehörigen des Reiches des Herrn, dieses Reich ist anders als alle Reiche, die je gewesen sind. Der Herr, der König dieses Reiches, ist anders als jeder König, den es je gegeben hat. Und die Untertanen seines Reiches sind völlig anders, als Menschen es sonst sind. Sind zwar ganz normale Leute, gehen auch arbeiten, sind auch müde abends und all das. Haben auch Hunger und essen gern ein gutes Essen. Ganz normale Leute und doch total anders. Worin anders? Das wird hier gesagt. Und in diesem Anderssein, da sind wir ein Licht. Das ist das Licht, dass wir als Gemeinde sein sollen, sein wollen. Und hier bekommen wir wirklich die Antworten, die der Herr uns gibt. Und das schneidet ins Herz. Das schneidet ins Herz. Das ist keine einfache Sache. Das schneidet wirklich tief. Aber wenn es uns wirklich ernst ist in dieser Frage, wie können wir ein Licht werden in unserer Zeit, dann haben wir hier die Antwort. Dann fährt der Herr fort in den Versen 17 bis 20. Ich brauche das nicht alles zu lesen. Ich setze voraus, dass die meisten diesen Text sehr gut kennen. Wähnt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, der Herr kommt nicht, um aufzulösen. Wir dürfen nichts auflösen von dem, was der Herr sagt. Hier geht es um den unveränderlichen Maßstab des Reiches. Nun, für uns jetzt in unserem gegenwärtigen Zusammenhang, damals für die Juden, die mussten das ja auf sich anwenden, aber wir wollen das jetzt auf uns anwenden, für unseren gegenwärtigen Zusammenhang heißt das, der Herr meint alles, genauso wie er es sagt. Wir denken ja immer, ja, ist schon gut, aber im wirklichen Leben funktioniert das ja nicht. Der Herr meint es genauso, wie er es sagt. Er redet doch keine leeren Worte. Das sind doch nicht irgendwelche rhetorischen Floskeln, die er verwendet. Es ist nicht Imponiergehabe, nichts derlei. Der meint es genau so, wie er es sagt. Und darum sagt er, wer eines dieser Gebote auflöst und die Menschen lehrt, der ist der Geringste im Reich der Himmel. Also wir müssen auch das, was der Herr in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen sagt, wir müssen das genau so nehmen, zum Nennwert. Nun, das ist den meisten Menschen irgendwie bewusst. Die Seligpreisungen, die meisten, wenn sie das hören, die denken, ja, das ist zu schön, um wahr zu sein, so etwas gibt es doch gar nicht. Und darum verballhornt man ja die Seligpreisungen. Selig sind die Dummen, denn sie wissen nichts davon. Das ist ein Ausdruck davon, dass man das gar nicht annimmt, gar nicht ernst nimmt. Nun, wir werden das sicher nicht in der Weise verballhornen, aber wir denken irgendwie insgeheim, das geht ja gar nicht, so kann man gar nicht leben, funktioniert ja gar nicht. Nein, der Herr meint es genauso. Und dass er es wirklich so meint, das sagt er ja ganz am Schluss der Bergpredigt. Er sagt, wer jetzt all das gehört hat, was ich hier gesagt habe, und das dann wirklich tut, der baut auf dem Felsen und die Sache hält. Er meint es also wirklich. Hier haben wir den unveränderlichen Maßstab des Reiches. Dann kommt nächstens eine Episode, eigentlich zwei Episoden, die uns zeigen wollen, in diesem Reich ist das Herz wichtiger als das Äußere. Und das war für die Juden ja auch zunächst ganz, das war schockierend. Dass er hier tatsächlich sagt, du brauchst gar nicht zum Tempel gehen und deine Opfer bringen. Du musst dich zuerst mit deinem Bruder versöhnen. Kommt als nächstes Beispiel. Und damit sagt er, ich will gar nicht euren aufopferungsvollen Gottesdienst und Kult. Das will ich gar nicht. Ich will, dass ihr in euren Herzen vor Gott und vor dem Bruder in Ordnung seid. Das Herz ist wichtiger als das Äußere. Und nachher wendet er das auf ein anderes Beispiel ein, an die Frage mit Ehebruch. Und er sagt, Ehebruch beginnt im Herzen. Das Herz ist wichtiger als alles andere. In diesem Reich kommt es auf das Herz an. Und nicht in erster Linie auf das Äußere, auf die Form. Nun werden auf diesen Gedanken noch eigens zurückkommen müssen, morgen oder übermorgen Abend. Dann verbietet der Herr auch das Schwören. Warum tut er das? In den Versen 33 bis 37. Wir kennen die Verse, ich brauche sie gar nicht zu lesen. Er sagt einfach, schwört nicht. Er will eigentlich damit sagen, überschätze dich nicht, sondern bedenke, wer Gott ist und wer du bist. Gott ist nämlich im Himmel und du bist nur auf der Erde. Und Gott ist der große, mächtige Gott und du vermagst überhaupt nichts. Er sagt, du vermagst ja gar nichts. Was redest du so groß? Was hältst du so viel von dir? Was tust du große Gelübde, als ob du alle Kraft in der Hand hättest? Offensichtlich ist es eine weitere grundlegende Wahrheit, die wir über Gott und über uns lernen müssen. Wer Gott ist und wer wir sind. Wir dürfen uns nicht überschätzen. Wir sind ganz unfähig. Und dann in Kapitel 5, in den Versen 38 bis 48, hier geht es anhand verschiedener Beispiele darum, dass wir letztlich, und damit schließt der Herr diesen Gedanken ab, dass wir so werden müssen wie unser himmlischer Vater. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist also der Charakter, das ist der Auftrag derer, die zum Reich gehören. Und natürlich ist man hier versucht zu denken, es geht ja gar nicht. Und falsch ist es auch, zunächst gar nicht so zu denken, das geht nicht. Das liegt nicht drin. so dass wir mit Maria sagen müssen, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Ja, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ist nur möglich bei Gott. Und darum geht es nach im Kapitel 7. Ich sage jetzt nichts mehr über Kapitel 6, aber schlagen wir jetzt noch einmal Kapitel 7 auf. Hier geht es um den Eingang ins Reich. Der Eingang ins Reich. Wir müssen ins Reich eingehen. Wir müssen zu diesem Reich gehören. Erst dann können wir auch so sein, wie der Herr dieses Reiches. Aber wie kommen wir in dieses Reich hinein? Kapitel 7, Verse 1 bis 6. Da geht es zunächst darum, dass wir nicht die anderen richten, wir müssen uns selbst richten. Also diesen Maßstab, all das, was der Herr sagt, auf uns anwenden, auf uns. Uns selbst unter diesen Maßstab stellen und uns durchrichten lassen. Und dann werden wir lernen zu beten. Das lehrt uns beten. Matthäus 7, Vers 7, bittet. Und dann werdet ihr empfangen. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und dann bekommen wir eine ganz wunderbare Verheißung. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten würde, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bitten würde, ihm eine Schlange geben wird, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Das ist mir vor einiger Zeit ja aufgefallen, dieser Satz. Das ist das Ende alles Humanismus. Die Bibel weiß nichts von Humanismus. Sogar von den Jüngern sagt der Herr, ihr seid böse. Das müssen wir erkennen an uns. Das lehrt uns eben beten und dann dürfen wir gewiss sein, der Herr gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Gutes. So wird es hier ausgedrückt. Lukas hat diese Worte des Herrn etwas anders formuliert, oder wir können es vielleicht auch so sagen, er hat die Worte des Herrn, die er bei einer anderen Gelegenheit ausgesprochen hat, aufgeschrieben. Und da sagt der Herr in Lukas 11, in einem ganz parallelen Abschnitt, wo er auch sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Jeder Bittende empfängt. Und dann heißt es weiter in Lukas 11, im Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also das Gute, das wir erbeten sollen und dann auch empfangen, Lukas sagt, das ist der Heilige Geist. Und so können wir in Matthäus 7 sagen, diese Bitte führt letztlich, darauf läuft es hinaus, zur Wiedergeburt. Eine neue Geburt. So gehen wir ein ins Reich. Durch eine neue Geburt. Gott gibt uns seinen Geist. Und das kennen wir ja aus einer anderen Unterredung des Herrn, eben Johannes 3, Verse 3 und 5. Durch neue Geburt gehen wir ein ins Reich. Wir müssen von Neuem geboren werden. Auch daran können wir uns gewöhnen, an diese Wahrheit, an diese Tatsache. Aber bedenken wir einmal, was das heißt. Hier wird es uns ganz klar gemacht, diese Sache, die ist nicht in unserer Hand. Ist in Gottes Hand. Gott gibt den Geist. Wir können uns den Geist nicht nehmen. Bittet. Und dann wird es euch gegeben werden. Wir sind ganz abhängig. Und dann bedenken wir noch, was dieser Ausdruck Geburt, neue Geburt, aussagt. Es ist nicht umsonst, dass der Herr in seiner Unterredung mit Nikodemus diesen Ausdruck verwendet, neue Geburt. Er will ja, dass Nikodemus anfängt nachzudenken und er hat auch Geburt gehört und dann spricht er von der natürlichen Geburt und dann sagt der Herr, ja, aber ich meine die geistliche Geburt. Aber er nennt es Geburt, denn da bestehen Entsprechungen, Analogien. Wir haben keine Macht über unsere Geburt. Wir sind ganz abhängig. Und ich will jetzt da nicht weiter in die Richtung bohren, aber das soll uns als Tatsache vor Augen stehen. Wir sind ganz abhängig. Total. Johannes sagt es, Jakobus sagt es, dass wir durch Gottes Willen wiedergeboren werden. Wir sind ganz von Gottes Willen abhängig. Und das macht Gott groß und das macht uns klein. Und wir werden nachher in Matthäus 18 sehen, das, was wir bei dem Eingang ins Reich schon lernen. Der Eintritt ins Reich. Wie kam er ins Reich hinein? Durch Geburt. Ein anderer hat uns gezeugt. Wir verdanken alles einem anderen. Nichts haben wir geleistet, nichts dazu beigetragen. Der Eingang ins Reich macht Gott groß und uns ganz klein. Klein. Und das müssen wir, diese Tatsache, diese Wahrheit, die müssen wir für den Rest unseres Lebens im Reich Gottes vor Augen behalten. Wir müssen klein bleiben. Matthäus 18 wird dazu dann einiges sagen. Die erste Notwendigkeit für richtiges Zusammenleben im Reich, wir müssen klein werden. Wir sind alle viel zu groß. Und darum haben wir Schwierigkeiten miteinander. Wir müssen klein werden. Und hier der Eingang ins Reich lehrt es uns schon. Durch Bitten und Empfangen, Gott tut alles, wir sind völlig abhängig, wir sind wirklich klein. Wir müssen uns gar nicht klein machen, wir sind klein. Wir müssen es nur sehen. Und dann am Ende des Kapitels 7, das habe ich schon gesagt, aber lass uns jetzt einmal beachten, wie das zusammenhängt. Wir sind durch Gottes Willen wiedergeboren, nicht durch unseren Willen, durch Gottes Willen. Auch das ist ein leitendes Prinzip. So wie wir durch Gottes Willen eingingen ins Reich, bleiben wir Gottes Willen ergeben. Das ändert sich nie. Und darum habe ich gesagt, das leitende Prinzip im Reich Gottes ist Gehorsam. Das Gleichnis mit den beiden Häusern. Ich schlage noch diese Stelle aus dem Jakobusbrief auf, um uns das noch einmal zu vergegenwärtigen, wie wir tatsächlich durch Gottes Willen wiedergeboren sind. Durch seinen Willen. Das neue Leben beginnt mit Gottes Willen und das legt doch das Prinzip dieses Lebens fest. Alles in diesem Leben ist Gottes Willen untertan. Jakobus 1, 18, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gut, ich schließe an dieser Stelle und morgen Abend machen wir Fortsetzung mit Matthäus 5, Verse 1 bis 12.